Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk ist ein, ja, ich möchte fast sagen, alter Freund. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, aber wir sind irgendwie Social Media sehr, sehr lange schon verbunden. Ich habe sehr viel mitbekommen. Jackie ist heute bei mir und er kümmert sich um ein Thema, was mir auch selber sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es geht um Kinder, es geht um Kinder stark machen, um Gewaltprävention. Und unter anderem hat er auch noch die Firma Natural Athletes oder Athletes. Ich kriege dieses Wort nicht sauber raus. Ist egal, ich kriege das alles hin. Und wenn ich ihn mit nacktem Oberkörper sehe, werde ich immer sehr neidisch. Ich muss dringend mehr machen. Zu dir passt das Wort. Du bist wirklich eine Maschine. Aber ich finde es gut.
Danke,
schön, dass du heute da bist. Erzähl uns kurz ein bisschen was. Also ich habe hier mal so eine Frage vorbereitet. Wenn dich jemand fragt, wer ist Jackie, was würdest du sagen, wenn du deinen Beruf nicht erwähnen müsstest, darfst?
Also tatsächlich habe ich darauf eine Antwort. Ich bin ein guter Freund.
Das ist schön.
Ein Freund der Menschen, weil ich glaube, Freundschaft, also das habe ich über die Jahre erfahren und mitbekommen und gelebt, dass Freundschaft mein höchster Wert ist. Also ich kümmere mich darum, dass, also ich reflektiere täglich und entscheide täglich genau mit dieser Frage, wer ist dieser Mensch vor mir, wer bin ich selbst? Und das ist so, wenn ich als Freund denke, dann entscheide ich natürlich auch anders. Das heißt, wenn jemand, gerade den ich sehr schätze, etwas tut, was ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, dass ich trotzdem sage, okay, da wird wohl was Gutes dahinter liegen. Weil die Entscheidung liegt ja darin, selber keinen Frust oder keine Gedanken zu pflegen, die eher negativ sind, in Anführungsstrichen, und mich dazu bringen, mich von jemandem zu distanzieren, sondern immer die Frage im Raum zu behalten, was war der Grund? Ne? Und dem Menschen immer eine Chance gebe, bei erwachsenen Menschen immer die Chance gebe, sich quasi zu zeigen, so, zu sein, wer er ist. Ich möchte auch, dass die Menschen mich so nehmen, wie ich bin. Also nehme ich die Menschen vor mir auch so, wie sie sind. Ne? Also deswegen Freundschaft. Ne? Also ich bin da schon sehr, sehr bedacht, welche Menschen ich um mich habe. Und bin aber auch bereit.
Entschuldigung, nee, erzähl, bist du bereit?
Ich bin auch bereit, eben dazu zu lernen, ne? Zu sagen, ey, es muss nicht nach meiner Nase gehen, nach meiner Nase tanzen und jeder muss sagen, was ich gern hören möchte, sondern ich weiß, warum ich Menschen schätze und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann ist es in Ordnung. Ja? Dann ist es in Ordnung, dass es halt auch manchmal sich unbequem anfühlt, weil Menschen, die an dich interessiert sind, eben auch Dinge sagen, die du manchmal nicht hören willst, aber die eine Rolle spielen. Ja?
Wie ist denn das? Findest du auch, dass sich das verändert hat in letzter Zeit? Also ich bin auch, würde ich mal sagen, einfach ein Menschenfreund, aber es macht es manchmal einfach schwieriger, weil so festgefahrene Meinungen da sind. Und ich bin kein Freund davon, dass man immer die gleiche Meinung haben muss. Ich finde es gerade eher spannend, wenn man nicht die gleiche Meinung hat. Aber dass es heute so schwer gemacht wird, trotzdem guten Kontakt zu halten, wenn man so komplett konträrer Meinung ist. So, ich weiß nicht, ich bin ja 71er Jahrgang, ich bin ja in Berlin groß geworden und da gab es nie irgendwelche Streitereien, wenn man hat Sport gemacht und es gab nie die Frage, welchen Glauben hast du oder welche politische Richtung hast du oder scheißegal. Es wurde einfach akzeptiert und man hat zusammen Spaß gehabt. Und heute, finde ich, ist da so oft so eine Schärfe drin, was ich nicht gut verstehe.
Konstruiert. Ne? Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, in der wir Dinge bewusst machen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen intelligent sind und Dinge auch gewollt machen in Wirtschaft, in Politik, in Regierung, dann ist es ja ein Kreislauf, ist ja ein System dahinter. Man kann uns ja nicht erzählen, dass Dinge einfach willkürlich passiert sind. Ne? Und eine Gesellschaft besteht aus Menschen in einem Land, die im Prinzip entweder Dinge zulassen oder verhindern. Und ich glaube, dass es gekonnt gemacht ist durch viel Ablenkung, dass man Menschen viel leichter steuern kann und Menschen davon abgekommen sind, sich treu zu bleiben in der Kultur, in ihrer Sprache, in ihren Stärken und eben vor allem in Familien. Und ja, da merkt man das sehr, sehr stark, die Veränderung. Das ist ein super schönes Beispiel, dass du gesagt, wie du sagst, du hast es noch so erlebt, dass, ja, Du siehst es so, er sieht es so, er wählt das, er wählt das, und aber man sitzt am Tisch und ist trotzdem ohne schlechtes Gefühl. Ne? Und das, was so mitschwimmt, ist halt ein konstruiertes Gefühl. Die Menschen sind sind halt ohne die Grenzen, schafft man es, Menschen in einem Stadtteil oder an einer Straße, schafft man sie zu trennen voneinander. Ne? Also so mit ihren Meinungen und Weltbildern, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass man zusammenlebt. Ich meine, am Ende leben wir in einer Welt, aber schon innerhalb der Familie, ja, man isst, also viele, viele Familien essen nicht mehr gemeinsam am Tisch. Ja, die Kinder gehen dann ins Zimmer, ja, das heißt, die Elternteile sind dann beide daran interessiert, sich selbst zu verwirklichen und oder ganz viel arbeiten, um den Alltag zu bewältigen, ja, um überhaupt zu überleben, oder weil sie halt besonders erfolgreich sein wollen. Das heißt, nicht mehr die Familie steht im Vordergrund und dieses, hey, wir sind jetzt hier und glücklich und gesund, sondern ich muss erfolgreich sein. Uns wird verkauft, etwas sein zu wollen, was nie wichtig war und was auch eigentlich nie essentiell ist. Sich zu verwirklichen ist natürlich schön und sollte auch immer ein Teil des Lebens sein und es wird auch immer passieren. Aber das als höchste Priorität zu sehen, allem hinterher zu rennen, um etwas sein zu können und nicht zu sehen, was man eigentlich schon ist, ja? Also welche Fähigkeiten auch in dir schon liegen, sondern dass wir Bildern hinterher rennen, das hat dafür gesorgt unter anderem, dass wir total ferngesteuert sind, ne? Und die ganzen Medien und der Lebensmittelkonsum und dieses ganze, ich immer mehr haben wollen, immer mehr haben wollen, sorgt natürlich für diese extreme Grenze schon innerhalb der engsten Kreise. Und das tut dann weh. Das merken Menschen wie du, die das noch kennen. Ich kenne das auch noch. Die merken das. Die sagen, boah, das fühlt sich nicht gesund an. Das fühlt sich nicht normal an. Ne? Und ist es auch nicht. Absolut nicht.
Wir wollen ja heute auch, nee, gebe ich dir hundertprozentig recht, wir sprechen ja heute viel über Kinder. Was warst denn du für ein Kind?
Schöne Frage. Tatsächlich ist es so bei mir gewesen, dass ich ein diagnostiziertes Kind war, ja, geprägt von ärztlichen Meinungen, psychologischer Meinung, also Schulsystem, kompletter Stempel, ne, ADHS und dann auch immer wieder dieses Gefühl, autistisch nicht normal zu sein, mit meinen Emotionen nicht umgehen zu können, nicht gut lesen zu können, nicht gut logisch denken zu können. Also es war so 10 Jahre Programm, ja, für mich, mit der Diagnose halt auch, ne, vom Kinderarzt und so weiter, von Menschen, die Intelligenz als ein Normaleinstufung oder nicht normal, schon darin besteht, das ist ja eigentlich so die Tatsache heute zu sehen, wie krank das eigentlich ist, dass man ein Normal voraussetzt und dann von Vielfalt spricht. Das ist ja völlig Banane. Und deswegen bin ich geprägt von Menschen, die mich eher gedrückt haben. Also Schule war für mich und Kindheit war für mich einfach. Ich hatte erstmal keine großen Probleme. Im Nachhinein merke ich aber, dass Glaubenssätze mir Probleme gemacht haben heutzutage und mich extrem eingeschränkt haben, trotz dass ich früh selbstständig war und auch früh für mich eingestanden habe. Also ich glaube, dass ich Glück hatte. Ich hatte viele ältere Freunde und ich bin auch ein Kind, was sich nicht so leicht erdrücken lässt. Ich bin keiner, der sich schnell davon überzeugen lässt, dass das richtig ist. Sondern ich habe immer gedacht, so, das fühlt sich nicht gut an. Dem kann ich nicht hinterherlaufen. Dem kann ich nicht folgen. Alle rauchen, alle trinken, alle machen Party. Das hat sich für mich nicht normal angefühlt. Und ich habe früh gearbeitet, hier auf dem Stahlbau, Praktikum, da im Fitnessstudio, da Teppich geschnitten, meinen Führerschein finanziert irgendwann, habe meine Ausbildung gemacht als Koch, meine erste in Berlin und bin immer meinen Weg gegangen. Ich glaube,
Wo
ich
bist du
bin
groß
da
geworden als Kind eigentlich? Wo bist du groß geworden?
in Brandenburg, an der polnischen Grenze zu Koszyn.
Okay. Aber wie
Also
alt bist
da.
denn du eigentlich? Jetzt mal kurz nochmal schnell schwenken. Keine Ahnung.
Ich bin 87er Jahrgang, ich bin 39.
Okay. Scheiße, 2 Jahre später habe ich einen Führerschein gemacht.
Krass.
Okay.
Also,
Okay.
genau, ich habe eine einfache Kindheit gehabt, eine behütete Kindheit auch. Die Zeiten waren noch auch andere. Aber grundsätzlich habe ich dann im Nachhinein gemerkt, also dieses so ein bisschen gedemütigt werden von Erwachsenen, auch oder dieses Mobbing so ein bisschen erlebt, nicht hart, nicht doll, aber es war okay. Also ich habe es gut verkraftet und habe daraus, glaube ich, ziemlich viel auch machen können.
Aber ich
Also im
sag dir
Prinzip.
eins, ich kann auch nicht gut lesen und schreiben und alles. Also auch Legasthenie war bei mir immer ein großes Sache. Ich war immer froh, wenn ich raus war aus der Schule. Das war für mich echt nicht lustig. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und ich habe dann auch Sport komplett als Ventil genommen. Und das ist eigentlich auch so eine Frage, was bedeutet dir jetzt eigentlich der Sport? Also war das für dich damals auch ein Ventil? dass du sagst, du hast so früh mit Sport angefangen und ich habe gesehen, du hast ja auch, ich glaube auch Kampfsport oder generell Kraftsport. Also war das für dich ein Ventil?
Ja, total, immer noch. Draußen viel trainiert. Als Kind hatte ich kein Fitnessstudio, da habe ich dann so Gewichte von meinem Vater genommen, die ich dann gefunden habe, die von der Arbeit eigentlich waren. Oder ich habe meinen Vater damals schon Bäume auf den Hof gezogen, so kleine. Ja, also ich habe viel einfache Sachen gemacht und habe dann im Fitnessstudio gearbeitet und ein Praktikum gemacht und da habe ich dann angefangen, richtig zu trainieren und habe auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit den Ringern da. Also ich habe Kampfsport und Kraftsport schon immer verbunden miteinander. Ne, und habe das immer mit einfließen lassen. Das war immer eine schöne Symbiose. Und ich glaube, deswegen ist es auch dieses Funktionale, hatte ich immer. Ich habe beide Seiten genossen, immer heute noch. Also ich finde beide Sachen sehr essentiell und würde das zum Beispiel auch in Schulen als Pflicht, klingt jetzt komisch, aber ich würde das Kindern immer ermöglichen, dass sie diese Erfahrung machen, wie es ist zu fallen, aber auch wie viel Verantwortung man hat, wenn man Kraft wirken lässt. Und was es bedeutet, seinen Körper stark zu machen. Das ist einfach, das hat was mit dem Leben zu tun, ne? Eine Muskulatur schützt dich auch bei Stürzen. Das Herz-Kreislauf-System, das hat ja viel mit Gesundheit zu tun und auch hormonell und Wohlfühlen. Und deswegen ist Sport, glaube ich, für jeden Menschen ein Ventil. Nur nicht jeder Mensch definiert sich über Sport. Das ist auch okay.
Was bedeutet für dich Stärke?
Dass man sich mental und körperlich dem Leben stellen kann.
Und ich habe auch mitbekommen, ich glaube, das ist eh, hat auch, glaube ich, immer was ein bisschen mit dem Alter zu tun. Früher, da war ja auch in der Muckibude, sage ich mal, und habe dann viel Eisen gedrückt und gemacht und getan. Ich glaube, ich habe das bei dir auch mitbekommen jetzt über die Jahre, wo ich dich, dir war eine Zeit lang wichtig, dass du wirklich einen Monster-Oberarm hast. Und mittlerweile ist dir, glaube ich, eher die Funktionalität, dass du geschmeidig bist, dass du zwar stark bist, aber dass du Mobilität und so wird ja, finde ich, im Alter immer wichtiger als die
Stimmt.
Top-Definition, oder?
Das
Habe ich
stimmt,
das
ja.
richtig rausgelesen aus deinem Social Media?
Ja, ich glaube, mir ist es immer noch wichtig. Also ich bin gerne gut gebaut.
Halt.
Ja, und weil ich merke, durch die Arbeit mit Kindern, dass natürlich die Erscheinung ist natürlich in einem Raum, macht einen Unterschied. Man muss natürlich dann trotzdem liefern und fleißig sein und ein Typ sein. Aber mir ist es nicht mehr wichtig, dass die Menschen es sehen. Also Social
Und
Media, ich möchte halt, dass die Menschen auf Social Media nicht sehen, wie durchtrainiert ich bin, sondern eigentlich geht es ja um den Kinderschutz oder die
total,
Aufklärung.
total. Also ich fange trotzdem nochmal damit an, weil du hast ja, das fand ich damals so cool und ich habe mir das immer so gewünscht, dass es das bei mir eigentlich auch gibt hier. Bei uns schießt gerade eher ein Reformer-Pilates-Studio nach dem anderen aus dem
Ja,
Ding. So, ne,
okay.
klar, es gibt CrossFit und so, aber eigentlich dieses, was du so am Teufelsberg da machst, weißt du, so dieses wirklich draußen und schmutzig und hart und so, weißt du, so ein bisschen so wie Rocky damals, so
Okay,
das
vier.
genau. Und eine Freundin von mir, weißt du, die Betty trainiert ja auch bei dir und dann gibt es da noch die Natalie heißt sie, glaube ich. Und also ich kenne einige, die bei dir trainieren. Ich habe es mir immer gewünscht, dass es das hier auch gibt, weil ich mag das eigentlich auch lieber. Diese Art von Training und ich bin gerade so wahnsinnig faul und es macht mich wahnsinnig. So, es gibt so Zeiten, oder? Da bist du so, oder du nicht, du bist konsequent. Ich bin so, ich habe manchmal Zeiten, da mache ich Sport ohne Ende und dann gibt es so Zeiten, da schaffe ich es gerade einfach irgendwie nicht. Also nicht von Zeit her, sondern bin Kopf woanders und scheiß Ausrede.
Ich glaube, die Tatsache, dass man manchmal mehr machen will, du bist ja auch ein sehr fleißiger Mensch. Das ist ja auch das, was ich immer gesehen habe, konsequent in der Hinsicht. Und alles unter einen Hut zu bekommen, gerade mit Familie und Geschäft, ist natürlich eine Kunst. Aber also als Rat, wenn du mich jetzt fragen würdest, als Freund, dann würde ich sagen, du, dann mach doch einfach eine Zeit, wo du merkst, du hast den Kopf nicht dafür, einfach deine Kniebeugen, deine 10 Stück mal oder mal Liegestützen und bau das einfach ein, so dass es dich keine Überwindung kostet. Weil die Tatsache, dass du dich an deinen Körper erinnerst und einfach etwas machst, wie 10 Kniebeugen, schafft ja dann am Ende des Bewusstsein weiterhin zu sagen, es oh, fühlt sich gut an, morgen mache ich mal eine Radtour oder du hast einfach nur 10 Kniebeugen gemacht. Aber das Bewusstsein zu behalten, dass der Körper wichtig ist, reicht ja oft schon. Das kann nicht retten. Aber dieses gar nichts machen, das ist am Ende das, was das Alter auch schwer macht. Die Leute werden nicht älter und sind deswegen träger, sondern die Tatsache, dass sie lange nichts machen, ist der Grund, warum man dann so schwerfällig wird. Ne? Aber jeder hat die Zeit für 10 Kniebeugen. Oder mal 10 Liegestützen an der Bank, weißt du? Das ist ja,
Total.
also, das geht, das
Total.
funktioniert. Und
Wann ist denn das eigentlich gekommen? Ich habe ja mitbekommen, du warst sehr im schon im Erwachsenensport unterwegs, möchte ich einfach mal sagen. Und jetzt ist ja praktisch das auch das Kids auf deiner Website da nach vorne gerutscht. Also das heißt wirklich Kinder Prio 1. Machst du mit denen auch die gleichen Sportgeschichten, die du mit Erwachsenen gemacht hast? Oder wo startest du da? Erzähl doch einfach mal kurz, wann der Punkt eigentlich gekommen ist, wo du gesagt hast, dir ist es so wichtig.
Das war diese Erdung, ne? Kinder erden dich halt immer wieder. Und dieser Spaßfaktor ist natürlich weitaus größer. Und das Spielerische. Und das färbt dann im Nachhinein immer extrem auf die Erwachsenen ab. Ne? Das Training ist sehr anspruchsvoll, weil es daran liegt, dass ich immer einen Anspruch auch selber habe. Und die Abwechslung ist mir wichtig. Und dann habe ich das kombiniert. Ich habe ja das Heldentraining. Und das Heldentraining ist ein Training, wo die Eltern als Helden dargestellt werden. Also die Eltern nehmen die Kinder als Trainingsgerät. Die werden dann in den Reifen gesetzt. Dann werden die gezogen. Dann werden sie in bestimmten spezifischen Übungen getragen. Und die Kinder haben super viel Spaß. Und die Eltern haben anspruchsvolles Training. Das heißt, die Kinder sehen ihre Eltern, wie sie stark sind und für sie einstehen. Das ist so die Psychologie dahinter. Und das Training mit den Kindern dann alleine, wie beim Selbstverteidigungskurs, da geht es ja auch um Angst und Schmerzerfahrungen, die sie machen. Und das ist so, ich glaube, ich nehme die Kinder sehr ernst und weiß, wie weit ich gehen kann und gucke, wie weit es Kinder zulassen. Ich bin keiner, der sagt, oh ja, ihr seid Kinder. Also genau, das ist ein guter Punkt. Es gibt Menschen, und das ist einfach eine Tatsache, gibt es auch tolle Berichte drüber, die sehen Kinder als Kinder und nicht als Menschen. Das hört sich erst mal komisch an. Aber Kinder sind ja heranwachsende Menschen, die nicht weniger wert sind. Aber wir behandeln sie ganz oft so, als wären sie, also ich meine, sie haben ja keine Ahnung vom Leben, sie lernen ja das Leben kennen. Aber wir behandeln sie manchmal besonders wie Kinder, weil sie Kinder sind. Man sagt Kindern nicht alles. Man redet mit Kindern auch nicht am Tisch. Man macht dies nicht mit Kindern. Also du merkst ja auch kulturell, das sind ja, du siehst ja, wo es läuft und wo es nicht läuft. Aber wir machen daraus ja ein Problem. Ja? Kinder stehen im Weg, Kinder sind so, Kinder sind dies. Aber wir nehmen sie nicht als Menschen wahr. Würden wir das tun, würden wir sie viel mehr etablieren in unser Leben und wir würden sehen, wie schnell selbstständig Kinder auch sind. Du, es gibt so krasse Sachen, wo Neunjährige schon Autos umparken auf dem Hof vom Papa, weil der einen Autohof hat und der Kleine ist da reingewachsen. Das heißt, das Potenzial von Kindern ist extrem hoch. Wir behandeln sie bloß nicht so und wundern uns dann, wenn wir sagen, so jetzt bist du 18, jetzt musst du selbstständig sein. Aber keiner wurde selbstständig großgezogen. Immer nur als Kind. Du bist klein, du bist zu dies, du bist zu doof. Und ich glaube, das. Ja, Kindern mehr zutrauen und das mache ich halt auch. Ne? Kinder auch mal emotional sein, also auch dieses Lernen mit seinen Emotionen umzugehen, zu lernen, dass Dinge wehtun, zu lernen, dass man einsteht dafür und einfach auch da durch muss, ne? Und indem man dabei ist, indem man präsent ist. Aber das tut ja vielen schon weh, wenn sie sich vorstellen, mehr Zeit nehmen zu müssen für ihre Kinder oder sie
Das,
mitzunehmen.
ich wollte gerade, jetzt gehen wir konkret jetzt auch auf die Kinder ein. Ich finde auch dieses ganze Thema, es hat sich so geändert von, ich sage jetzt auch mal, vielleicht wahrscheinlich deinen Eltern und meinen Eltern, wo man einfach dabei war, aber man war halt nicht der Lebensmittelpunkt, sondern man war halt dabei. Und wenn ich irgendwo zum Sport musste, musste ich mir aufs Fahrrad hocken oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Und wenn ich irgendwie ein Beef in der Schule hatte, dann musste ich das Ding auch irgendwie alleine klären. Also was ich heute merke, ist, dass Kindern wird jeder Stein aus dem Weg geräumt, von den Erwachsenen oft. Also du lernst ganz wenig, eigentlich selbst für dich da zu sein oder selbst Probleme mal zu lösen. Also dieses Denken wird den Kindern oft schon abgenommen. Und sind Eltern, werden die zu bequem? Oder nehmen wir unseren Kindern zu viel ab?
Wir trauen ihnen nichts mehr zu. Wir
Das
nehmen
hat es
ihnen
aber auch
zu.
mit Ängsten zu tun.
Ja, sicher, natürlich ist ja unser Verhalten. Also psychologisch ist es ja wirklich so, dass wir unseren Glaubenssätzen den Raum geben oder halt gegensteuern. Und wenn du als. Es gibt ja viele bewusste Eltern. Es ist ja nicht nur so zum Glück. Aber man merkt schon sehr stark, wie viele Eltern ihre Ängste auf die Kinder immer noch übertragen. Ja.
Gibt es auch sowas, brauchen Kinder teilweise wieder mehr Vorbilder?
Auf jeden Fall.
So. Aber
Selbst.
so, auch so greifbare Vorbilder finde ich.
Ja,
Weißt du, es
genau.
nützt ja nichts, wenn ich mich immer im Social Media aufhalte und suche mir da irgendwie ein Vorbild, sondern ja, keine Ahnung, bei uns war es der Basketballtrainer, den man mal so
Total.
spielen wollte wie er.
Ja,
Weißt du, ich habe
total.
Basketball gespielt. Und wir hatten greifbarere Vorbilder. Weißt du, wir waren auf dem Freiplatz, haben da irgendwie coole Typen gesehen, haben versucht, die zu imitieren oder irgendwie sowas.
Ja, krass, schön, mega, ja, total.
Braucht man mehr auch wieder halt männliche Vorbilder? Also so
Beides.
dieses.
Jungs brauchen definitiv mehr männliche Vorbilder, ja.
Das glaube ich auch. Aber auch generell dieses ganze Thema Familie, weil dir das ja auch so wichtig ist. Also klar, das eine ist natürlich zusammen essen, aber auch mich macht es immer mehr wahnsinnig, wenn du siehst, dass es kommen Kinder an den Tisch ran und die setzen sich vors iPad, damit die Eltern ihre Ruhe haben. Wenn du
Ja.
im Urlaub bist, das macht mich wahnsinnig. Dort sitzen vier Leute im gleichen Alter am Tisch und alle gucken in ihr Handy rein.
Ja, das ist extrem.
Also das ist nicht gut. Was ist denn für dich mal so ein Ratschlag, das Thema Veränderung innerhalb der Familie, was sich positiv auf die Kinder auswirkt?
Ne, Zeit, ne? Das Erste. Gemeinsam, also die Kinder ernster nehmen und einfach sie mehr integrieren und spielen. Das einfachste Prinzip, ich habe vor kurzem mal einen Post gemacht von einem ganz alten Video. Und die Tatsache ist ja, dass Kinder sich nur wünschen, dass die Eltern mal mit ihnen spielen. Spielen, einfach so Quatsch machen, einfach hinsetzen und sich damit beschäftigen, was vor ihr liegt. Oder eine ganz einfache Übung ist, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist, dich mal darauf einzulassen, überall anzuhalten, wo das Kind anhält. Wenn dein Kind sagt, guck mal hier, lass doch mal zu. Lass doch mal zu, dass du da 10 Minuten stehst und dein Kind erklärt dir das Blatt und den Käfer. Und der staunt. Und dann staun noch mal mit. Also mach doch mal das
Ja.
Einfachste, dieses im Jetztsein zu dem Wichtigsten in deinem Leben. Weil das Ding ist, der Mensch, der vor dir steht, und in dem Fall dein Kind, ist in dem Moment alles, was zählt. Weil du da bist, du bist in diesem Moment. Aber die Leute verstehe nicht, dass im Moment sein bedeutet, auch das Leben in dem Moment anzunehmen. Und die Kunst, diese 200 Meter Fußweg mal total ausgeprägt wahrzunehmen über die Kinderaugen, das ist schon eine geile Übung.
Wie ist denn das bei deinen, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, deshalb gehe ich jetzt bewusst in das Fettnäpfchen rein. Du hattest mal was zum Thema alleinerziehender Vater gesagt. Du hast ja eine Tochter. Weiß nicht, wie alt ist deine Tochter?
8 inzwischen.
8. Das fand ich dann eine gute Erklärung. Das würde ich gern nochmal von dir hören. Alleinerziehend. Das ist ja auch sowas, das erzählen ja immer ganz viele Influencerin, die dann, ich bin alleinerziehende Mutter und so.
Jetzt muss ich
Ich
vorsichtig
fand's
sein,
gut, was
ja.
du gesagt hast. Ja, also
Genau.
ich will auch
Und,
bloß nicht,
nee,
du
nee, das
weißt, was
Thema
ich
ist ja,
meine.
ich rede ja gerne darüber, das ist ja auch wieder so ein Tabuthema, ist es ja gar nicht. Was ich den Menschen, womit ich sie inspirieren möchte, ist, wenn man sich damit brüstet mit so einem Titel, dann stellt man sich ein Stück weit als Opfer dar. Weil es ist ja nicht schön, erstmal, ne, wenn ich sage. Dann ist es aber auch eine Illusion, weil alleine bist du nicht. Das heißt, die Sprache hat ganz viel Einfluss auf unsere Gefühle. Und alleinerziehend ist ein Wort aus der Verwaltung. Und das benutzt man, um nur klarzustellen, dass ein Elternteil sich alleine sachlich um ein Kind kümmert. Alleinerziehend heißt dann auch, da ist dann kein Vater. Das Ding ist, wenn du alleine bist und wirklich niemanden hast, kein Onkel, keine Eltern, keine Freunde, keinen Nachbarn, du lebst irgendwo in der Steppe, dann bist du alleine. Dann bist du alleinerziehend, das kann sein. Aber wenn du wirklich ein selbstreflektierter Mensch bist mit Persönlichkeit, der Freunde hat, Familie hat, darauf Wert legt, Menschen zu haben, denen man vertraut, ja, so ein gesundes Dorf erschafft. Ja, man sagt immer, ein Dorf erzieht ein Kind. Und wenn du dieses Dorf hast, was man ja damals hatte man das ja, also das war ja normal eigentlich, dass immer Tante, Onkel, Oma da waren, ne? Also nehmen wir mal die Zeit, in der so ein landwirtschaftlicher Betrieb oder so ein Schuster, wo die Eltern noch im Haus mitgelebt haben, also da waren so 3 Generationen im Haus, da war immer einer für die Kinder da, da waren nicht nur Mama und Papa da. Das ist natürlich auch nicht leicht, wenn man sich vorstellt, dass nur Mama und Papa Ansprechpartner sind. Das ist schade fürs Kind, für die Entwicklung, es schränkt total ein. Vielfalt beginnt ja schon in der Perspektive, die ein Kind bekommt. Wenn meine Tochter weiß, da ist in meinem Team, ja, mein Natural Athletes Team, meine engsten Leute, es sind schon 4 Leute, die kennt Lola seit der Geburt. Oder ihre Tante, ihre Oma, auf beiden Seiten, ihre Oma. Man pflegt doch ganz bewusst den Kontakt zu den Menschen, wo ich weiß, es ist ein guter Einfluss auf mein Kind. Und dann weiß ich
Ja.
auch, im Notfall ist immer jemand da. Wenn ich jetzt Hilfe bräuchte, dann könnte ich sagen, pass auf, ich brauche jemanden hier. Und weiß, die Menschen sind da, weil ich natürlich darauf auch Wert lege. Wenn ich aber die ganze Zeit sage, ich bin alleinerziehend und mir hilft keiner und ich bin immer allein und ich bin ja so. Das ist ein reines Opferverhalten. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du hast dich nicht darum gekümmert, dass Menschen da sind, die dir helfen. Weil du
So ein
scheinbar das nicht
Strudel.
mitkommst.
Ja.
Ja, und
Was
natürlich,
hat denn
ich.
das? Also, was hat denn das eigentlich mit dir gemacht? Weil ich meine, also ich habe ja 3 Töchter. Ich bin übrigens, ich werde jetzt zum zweiten Mal Opa. Ja,
Ach
also
krass, so weit ist es schon. Wahnsinn.
ich bin
Auch
schon
Mädchen oder Jungs?
jetzt, also ich habe nur Mädchen, aber mein Enkelsohn ist ein Junge und jetzt kommt noch mal ein Mädchen hinterher.
Stark,
Also,
ja,
aber von, ich
man.
habe von bis meine große Tochter wird 30. Also.
Krass. Vor allem.
Und das macht ja was mit einem, oder? Was hat denn das mit dir gemacht? Also ich weiß noch, weißt du, ich war damals Tauchlehrer auf Fuerteventura.
Krass.
Ich hatte keine Sorgen. Ich bin 94 weggegangen aus Berlin und ich war wirklich, wenn ich mal sagen muss, ich war echt voll im Saft. Ja? Ich war einen ganzen Tag unter Wasser, am Meer, Salzwasser auf der Haut und es war super. Und dann wirst du plötzlich Vater und dann kommen plötzlich so Ängste auch in einem auf, oder? Weil wenn du
Naja.
nur dich um dich kümmern kannst und musst, dann ist das nicht schlimm, weißt du, dann machst du dir wenig eine Rübe. Aber plötzlich ist da jemand.
Dein
Den hast du ganz
Verantwortungsfeld wird
schrecklich
größer, ja.
lieb. Genau. Und dann hast du ganz schrecklich lieb. Und plötzlich, weißt du, wenn du dich alleine nur satt kriegen musst, ist scheißegal, dann arbeitest du in einer Frittenbude und das funktioniert trotzdem. Und jetzt hast du so Riesenverantwortung. Was hat denn das mit dir gemacht? Oder warum ist jetzt gerade eigentlich so dieser Punkt? Weil ich beobachte, ich glaube, ist jetzt erst so richtig präsent, 1,5 Jahre, ein Jahr oder so bei dir. Oder korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber warum ist das Thema jetzt gerade so stark an dir geworden oder bei dir geworden?
Welches
Das Thema
Thema
Kinder
genau?
stark zu machen, Kinder stark zu machen.
Das mache ich seit 15 Jahren, Gregor.
Warum kriege ich das nicht mit?
Weil ich es tatsächlich nie gezeigt habe. Ich wollte Nature Athletes, nee, nicht, ich wollte meinen Instagram-Account letztes Jahr im Oktober löschen und habe schon runtergeschmissen und dachte, ey, ich höre damit auf, diese Selbstdarstellung, es bringt mir nichts, ich bin offline, ich habe so ein gutes Netzwerk, ich brauche das nicht. Und ich brauche es auch nicht. Aber ich habe dann plötzlich angefangen, mal so ein Schulvideo hochzuladen. Ich habe es ja nie gezeigt. Ich dachte, naja, was soll ich den Leuten zeigen und erzählen, dass ich mit Kindern was mache? Das ist über Netz so, ja. Außerdem ist es auch ein intimes Thema und so. Und dann habe ich so ein Video hochgeladen, wo ich zu den Kindern spreche. Und das Ding ging so viral. Und ich habe noch am Tag davor, ta das ist wirklich so, kosmisch. Ich habe gesagt, wie man es so im Film kennt, pass auf, lieber Kosmos, Gott, wenn du möchtest, dass ich dieses Tool nutze, sinnvoll, dass mich das nicht kaputt macht, dann gib mir ein Zeichen. Und dann ist das Video über 1 Million Mal angeguckt worden. Überkrass. Und dann sage ich so, okay. Und seitdem, als mache ich halt nur noch diese kinderspezifischen oder jugendspezifischen und elternorientierten Videos, wo ich darüber spreche und die Leute so ein bisschen inspirieren, bewegen möchte. Und seitdem ist der Kanal so gewachsen. Weil plötzlich hat man mich gesehen. Ich habe gelernt, dass wenn du bist und das machst, was du bist, dann kann das nur funktionieren. Ich
Ich
habe jetzt
finde es
aber.
super. Und ich glaube, gerade diese Kanäle braucht es ja auch. Weißt du, man guckt immer durch und irgendwas. Und wenn du jetzt wirklich sagst, 15 Jahre, dann würde mich auch mal interessieren, wie haben sich denn Kinder innerhalb der letzten 15 Jahre verändert? Also haben die sich verändert?
Also einmal ist die Hemmschwelle grundsätzlich aus jeder Kultur, ob deutsch oder südländischen oder orientalischen Ländern, ist eben geworden, würde ich sagen. Also also hier in Deutschland, darüber kann ich nur also spezifisch sprechen, ist es so, dass selbst Kinder aus anderen Kulturen keine Kultur mehr haben. Es herrscht keine Kultur mehr, keine Regeln, also wenig Regeln und vor allem eine Respektlosigkeit. Resultieren Kinder haben nie Schuld. Kinder sind nie das Problem. Sie sind immer Problemträger. Kinder zeigen mir, wie die Gesellschaft funktioniert. Das ist für mich die Wahrheit. Das heißt, ich muss nicht an den Kindern eigentlich arbeiten, sondern eigentlich müsste man an den Erwachsenen arbeiten. Kinder sind die Leidtragenden, die alles aufsaugen, was um sie herum passiert. Und leider, da entstehen ganz viele Probleme, Dinge aufsaugen, die überhaupt nicht in dem Radius eigentlich sind, weil die Eltern oder das eigene Umfeld sich überhaupt nicht interessiert für das Kind. Die Kinder sind auf sich allein gestellt, aber nicht, weil sie dann alleine zum Sport fahren oder so, das machen ja die wenigsten, sondern weil sie sich dann nur noch mit Scheiße beschäftigen, weil um sie herum nur Chaos ist, keine Ordnung. Auf der Straße triffst du ja auch viele Erwachsene, die selber orientierungslos sind und daran orientieren sich dann Kinder. Und wie du schon sagst, die Helden, die sie vielleicht haben, sind alle so ganz weit weg. Ganz weit, ne? Also so, die kennst du auf Social Media, aber die erreichst du ja nicht. Und das stimmt. Uns fehlen unter anderem, vor allen Dingen bei Männern, männliche Vorbilder für Kinder, die sagen, boah, das ist ein toller Sportlehrer oder mein Onkel oder hier der unten im Dönerladen oder im Spiel, das ist ein geiler Typ, und der ist immer für uns da und so, und dann kann man immer anschauen. Das fehlt. Uns fehlen die geilen Typen, die für was stehen, die einen Charakter haben und vor allem gerade mit Haltung dastehen, die einfach ansprechbar sind. Und daran orientieren sich Kinder. Ja, das ist für die Welt, wenn die sehen, wie Erwachsene sich, wie toll die sind und stark die sind und wie die sich für sich selbst einstehen. Und
Liegt
das sind
es
die
auch ein
Helden.
Stück weit daran, dass die Kinder gefühlt heute weniger rausgehen?
Nee, naja, die lungern halt da trotzdem draußen rum. Klar, es gibt die einen Sesselsitzer, ne, die so dann immer zu Hause, aber die gab es vielleicht schon immer, so Bücherwürmer und Leute, die vielleicht gerne am Computer und Technik sich affin sind. Ich glaube, das darf man gar nicht so ver und gar nicht so beurteilen. Es gibt ja Typen Mensch und das ist okay. Und die draußen sind, die sind gefangen, ne, drinnen oft oder können nicht das machen, was sie wollen, weil sie nicht da wohnen, wo es Spielplatz gibt. Das ist ein beschissener Kreislauf von einer Gesellschaft, die glaubt, fortschrittlich zu sein.
Bei uns war es ja so, weißt du, ich musste vor die Tür gehen, um irgendwas zu machen. Bei uns gab es ja, kennst du ja vielleicht noch von früher, da gab es ab 14 Uhr erst irgendwas in der Glotze. Vorher war das Testbild. Ein Handy gab es
Ja,
sowieso
krass.
nicht.
Ja,
Und
stimmt.
du bist ja einfach rausgegangen, weil sonst hättest du ja nie einen getroffen. Und zu Hause, also dieses Rausgehen, Treffen und vor allen Dingen auch, dass da immer einer war. Ich habe das neulich meiner Tochter erzählt. Du hast gesagt, komm, wir treffen uns morgen um 14 Uhr im Schwimmbad. Und dann hat es gepisst draußen. Und dann bist du aber trotzdem hingefahren, weil du hast dich früher auch nicht getraut, ein Festnetz anzurufen. Keine Ahnung warum,
Krass,
weißt du, weil da
ne?
gehen die
Nee,
Eltern ran oder so. Nee. So. Und dann bist du trotzdem zum Schwimmbad gefahren und dann waren da trotzdem, dann sind die alle dahin gefahren.
ja,
Weil
krass,
man
ne?
war ja
Zuverlässig.
verabredet.
Naja, man
Oder
zuverlässig.
wenn ich mir das mal überlege, ich habe 89, habe ich dir erzählt, einen Führerschein gemacht, ja? Ich habe den Wagen meiner Mutter damals, also ich bin hingefahren zum Kraftverkehrsamt, habe meinen Führerschein abgeholt mit 18, 89, habe mich danach in den Suzuki-Jeep meiner Mutter gesetzt und bin nach Florenz gefahren. Einfach
Ernsthaft?
durchgefahren. So, zack, mit dem Kumpel.
Krass.
Und dann hatte ich aber eine
Aber das ist
Verabredung
krass. Aber das
in
ist krass.
Florenz, irgendwie 5 Tage später, mit Freunden an der Kirche um 12 Uhr. Du, wir haben uns getroffen.
Krass. Aber das finde
Weißt
ich,
du?
das, also Führerschein gemacht und dann nach Florenz fahren, das finde ich mutig. Krass.
Ja,
Das
vor allen Dingen.
inspiriert mich gerade tatsächlich.
Ja, das hat ja auch was. Guck mal, ich war wirklich, weil du, ich habe dich ja gefragt, was warst du für ein Kind? Ich war echt ein Scheißer, muss ich sagen. Ich bin mit 16 Auto gefahren in Berlin und mich haben sie auch erwischt. Und dann habe ich den Namen von meinem Bruder gesagt. Weil er ist ja älter als ich und dann durfte ich weiterfahren. Davor gab es
Krass.
das ja noch nicht mit so Kontrolle und so und so ein Schnickschnack. Also habe ich echt Glück gehabt. Aber danach habe ich auch nie wieder ein Auto angepackt, bis ich einen Führerschein hatte. Nur
Nice.
das vermisse ich so ein bisschen, so dieses einfach rausgehen, draußen Leute treffen, egal was, wo, wie, ohne elektronische Medien. Weißt du, ich bin ja groß geworden, da hieß es, du, wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause. Diese Kraft haben wir Erwachsenen gar nicht mehr. Also, jetzt ist deine
Ja.
Tochter 8, gib dir jetzt 2 Jahre noch, dann ist sie 10. Würdest du nicht, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, würdest du zu ihr sagen, du, geh raus, viel Spaß beim Spielen, kommst nach Hause, wenn es dunkel ist?
Nein.
Und ich hab auch so eine Ängste. Und das macht mich wahnsinnig. Ich bin groß geworden, ich war zu Hause,
Unbeschwerter,
meine
leichter.
Eltern sind einfach weggegangen bei uns. Ich mache mir die ganze Zeit eine Rübe, wo kriege ich eine Nanny her? Unsere Eltern sind einfach weggegangen und mein Bruder und ich waren alleine zu Hause.
Das, aber weil es ging, ja, das, weil die Sicherheit da war, dass eine Gesellschaft aufeinander aufpasst, glaube ich, ne? Das ist krass. Also, ich glaube, da kann man lange drüber philosophieren. Aber der Kernpunkt ist ja, wir haben ja realistisch Angst. Wir wissen ja, wie viele Sachen, wie viele Menschen da draußen sind, die einfach nicht. Es geht ja gar nicht um die krassen Sachen, dass ein Kind entführt wird sofort. Es geht einfach darum, dass wir wissen, wie manche Menschen mit Kindern umgehen, ne? Oder dass manche andere Kinder einfach eine Erziehung haben, wo man merkt, die darunter würde es vielleicht leiden. Also wir haben ja tatsächlich Angst vor etwas, was nur einmal schief gehen muss und dann du ausbaden musst. Und deswegen, aber ich glaube, da kann man sich arrangieren. Man kann ja trotzdem hier auch ein Umfeld schaffen, wo du das verbindest, wo du sagst, okay, ey, wir sind zusammen da oder du gehst nur mit hin oder so. Also man muss sich schon mehr organisieren. Die Leichtigkeit ist weg, das stimmt.
Ja.
Die Leichtigkeit ist weg, das stimmt. Das ist krass. Also, aber gut, ich nehme, das ist auch, ist wie es ist. Ne? Das sind Herausforderungen in unserer Generation, wie unsere Eltern oder deine Eltern auch eine Herausforderung hatten in ihrer Generation. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie es ist mit Stasi im Rücken oder dass Frauen nicht wählen dürfen und kein Konto haben. Also, das sind ja Dinge, die kennen wir ja gar nicht. Und das war damals, die Eltern können sich mit dem Problem da heute nicht beschäftigen, weil das haben die gar nicht auf dem Schirm. Unsere Kinder wiederum werden wieder Veränderungen mitbringen. Und unsere Aufgabe ist es, das zu sehen und anzuerkennen, dass wir einer Generation zuhören dürfen, die sich neuen Problemen stellen. Die Kinder, die heute groß sind, zu sagen, ja, guck mal, aus den Kindern wird ja nichts mehr. Das ist eine so dumme Aussage. Oder, ja, guck dir mal an, die haben ja keine die haben ja keine Widerstandsfähigkeit mehr. Die sind ja alle nur noch Pussys und ja, klar, aber wer hat sie denn dazu gemacht?
Darum sage ich, das ist total, also darum habe ich ja auch vorhin gefragt, es gibt ja ein Leben ohne Kinder und dann gibt es plötzlich ein Leben mit Kindern. Und du warst, glaube ich, jetzt, wenn ich jetzt richtig rechne, 31, als du Vater geworden bist.
Ja, gut geredet, ja, genau.
Und ich meine, da passiert dir vorher nichts, da kannst du machen, was du willst. Da warst du im Kopf wahrscheinlich frei, hast gesagt, so jetzt kann ich, weiß ich, ziehe nach Italien, egal was auch immer. Also man ist frei. Und plötzlich ist man. Ja, wie gefangen, soll jetzt nicht doof klingen, aber also man hat plötzlich viel mehr Ängste und man organisiert dieses ganze Leben komplett neu. Und ich erwische mich ja selber dabei. Ich habe ja selber viel mehr Ängste. Ich mache mir Sorgen, ich war gerade mit meiner Tochter und meinem Enkelkind in so einem Café. Ja, und der Kleine wuselte da rum und bastelte und hat alles angepackt und ist dann einfach vor die Tür gegangen. Weißt du, und da bleibt dann gleich das Herz stehen. Oh Gott, und jetzt
Krass,
so.
ey.
Und früher, ey, unsere Eltern, das war den, also vielleicht habe ich auch extreme Eltern gehabt, aber das war
Nein,
den
nein,
Kindern
nein,
egal.
nein.
Also.
Guck mal, es sind zehnmal so viele Autos wie früher auf der Straße. Es sind viel mehr Menschen auf der Straße. Kaputte Menschen, frustrierte Menschen, gestresste Menschen. Und ich glaube, das Wissen macht dich unruhig, ne? Also uns. Also völlig legitim, dass dein Schutz, deine Reaktion eine ganz andere ist als deine Eltern. Und natürlich denkt man so, ey, das wäre so geil, wenn du dir keinen Kopf machen musst. Aber ich glaube, da musst du einfach aufs Dorf ziehen. So richtig weit aufs Dorf, wo du weißt, okay, ich kenne da alle. Und das ist
Du,
ja
ich
das,
sag
wir
dir
sind.
eins, ich bin ja hier jetzt wirklich auf dem Dorf. Ja. Also die Kinder können hier wirklich zu Fuß zur Schule laufen. Die können hier durch den Wald zur Schule laufen. Hier kannst du dein Auto stehen lassen mit dem Schlüssel stecken. Hier brauchst du deine Haustür nicht abschließen. Also ich überspitze das jetzt. Auch hier
Ja,
wird manchmal
ist gut.
eingebrochen. Aber hier ist halt so, und das meine ich ehrlich, hier ziehen relativ viele Leute mittlerweile aus Großstädten her, weil sie sagen, ich kriege hier sofort einen Kindergartenplatz. Ich kriege hier sofort einen Schulplatz. Also hier ist gar keine Warteliste oder alleine sowas ist ja schon krass, dass du alleine gar nicht entscheiden kannst, so, ich brauche jetzt einen Kindergartenplatz oder ich setze ein Kind in die Welt und dann geht es ganz normal, sondern du schreibst ja, keine Ahnung, in Berlin mittlerweile irgendwie 8 Kindergärten an, um irgendwie einen Platz zu bekommen.
Ja, inzwischen ist wieder leer, weil kaum noch Kinder geboren werden, die letztes Jahr. Das ist
Wenn du
echt wieder, aber ja.
so eine Formel aufsetzen müsstest, was brauchen Kinder? Abgesehen, du hast Zeit gesagt, klar, Liebe, Zuneigung, aber.
Ich möchte das gar nicht, Gregor, ich würde das gar nicht pauschalisieren tatsächlich. Ich denke, dass wenn Kinder Liebe bekommen, dann funktioniert schon alles. Es geht um die Achtsamkeit. Wir müssen Kinder einfach wieder wahrnehmen, wieder mitnehmen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es halt dementsprechend Chaos geben. Wenn wir nicht unsere Kinder nicht an die Hand nehmen und zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel in Italien oder Griechenland, da sind Kinder mit im Restaurant, die lernen den Alltag kennen, die lernen die Kasse kennen, die sehen, wie man mit Menschen umgeht, sozialisiert, weil sie ihre Eltern beobachten und lernen, wie man mit Menschen umgeht. Sie lernen die Kultur kennen. Und anstatt zu Hause sitzen zu lassen, so wie du sagst, oder vorm Tablet, sodass man sich selbst mit dem Kind wieder auseinandersetzt, wenn du möchtest, dass was aus deinem Kind wird, dann nimm dein Kind mit und achte darauf, dass du selber auf jeden Fall darauf achtest, selber das zu sein, was du dir von den Kindern wünschst. Weißt du? Und das ist so eine Bereicherung, sein Kind mitzunehmen, dieses Investment zu sehen, wie dein Kind dich beobachtet und wie es von dir lernt. Und später, das, was du dem Kind jetzt gibst, wird dein Kind weitertragen und dir später geben. Ganz viele Leute sind auf die Fresse gefallen, weil sie gemerkt haben, dass ihre Kinder kein großes Interesse mehr an dem Leben ihrer Eltern haben. Ja, warum denn? Ja, weil sie sich entweder aufgegeben haben, nur für die Arbeit, weil sie dachten, na, ich habe mein Kind doch alles gegeben. Ja, du hast viel bezahlt und Geld gegeben, aber du warst doch nie da. Was für eine Bindung soll dein Kind zu dir haben, wenn es die Bindung zu der Kohle hat?
Ja.
Also wir konzentrieren uns auf unwesentliche Dinge. Wir vergessen, worum es im Leben geht. Es geht im Leben um uns als Mensch. Menschen brauchen Menschen. Der ganze Scheiß danach kann kommen. Aber wenn du selber einfach völlig unzufrieden immer bist, egal was du hast oder nicht hast, ja, dann bist du nicht da, dann bist du nicht anwesend im Leben. Das Leben findet da statt, wo du nicht weißt, was kommt. Einfach mal drauf einlassen. Nimm dein Kind mit, hat Spaß.
Wie siehst du das? Das gab es gefühlt bei uns früher nicht. Diese Diagnose permanent, mein Kind hat ADHS oder so eine Sachen.
Brutal. Das wird immer mehr. Das ist dafür unter anderem da, dass ein Schulsystem, was festgefahren ist und nur einen normal kennt, einfach zu machen, dem Lehrer und dem Lernwesen einfach zu machen, ah ja, das Kind hat ADHS, deswegen kann ich das auch nicht verändern. Deswegen kann ich dem Kind auch keinen Bildungsweg ermöglichen, weil hat der ADHS oder hat dies und das. Also man macht es dem Schulsystem leicht, dem System, nicht dem Lehrer. Dem Lehrer macht man es damit schwer, dass auf diesem Kind eingegangen wird und das Kind ein schönes Lernerlebnis hat. Das wird dem Kind genommen, weil das Kind weiß ja und hört es ja auch, ja, du hast ADS, du musst Tabletten nehmen, du bist nicht so schnell, du musst eine extra Aufgabe, also du kriegst weniger Aufgaben, weil du bist ja nicht so toll, du bist nicht so gut wie die anderen Kinder. Das ist krank, das ist völlig, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, nichts mit Bildung zu tun und das ist nicht von mir gesagt, sondern das sagen Menschen, die sich wirklich ein Leben lang damit beschäftigen. Wenn man ein bisschen logisch daran geht, dann sieht man, dass das eine Katastrophe ist. Wenn du von Bildung sprichst, dann geht es ums Menschliche, um die Bindung zum Lehrer. Das geht um die Bindung zu sich selbst, die Verbindung. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie lerne ich denn überhaupt? Welche Stärken habe ich? Bin ich ein zahlenorientiertes Kind? Bin ich ein kreatives Kind? Bin ich ein sportliches Kind? Da beginnt Bildung. Man holt Kinder individuell ab, wo sie stehen und eigentlich auch nicht mit 6, 7 oder 8, sondern eigentlich kommt die eigentliche Interessen- und Lernkurve zwischen 9 und 10. Zwischen 9 und 11. Also rein biologisch. Es ist viel zu früh der Unterricht, ist bewiesen. Ja, da gibt es Harvard-Studien und so weiter. Dann ist es biologisch aufgezeigt, hormonell im Hirn die Funktion. Das heißt, wir machen im Prinzip alles falsch, was Bildung angeht, was wir machen können. Und dieses scheiß Wissen auswendig zu lernen, hat nichts mit Bildung zu tun. Bildung heißt, dass du mit Freude und Interesse etwas lernst, im Hirn aufbaust, dich damit verbindest und auch machen kannst und dich daran erinnerst. Das Hirn damit zu stopfen, mit Wissen, was du in 9 von 10 Jahren eh vergisst, ja, und dann dir gesagt wird, ja, du musst ja nur lernen zu lernen. Das ist Quatsch. Dein Hirn damit zu füttern, mit Dingen, die du verstehst, die sinnvoll sind, die du anwenden kannst, mit denen du dich im Leben behaupten kannst. Das ist, wenn du, stell dir mal ein Land vor mit Kindern, die selbstbewusst sind, die wirklich Wissen anwenden können und interessiert sowie begeistert sind. Ja, du, dann würde einiges nicht mehr hier funktionieren in dem Land. Dann wären es Menschen, die füreinander einstehen würden. Und das hat man halt nicht. Und keiner in dieser Welt oder in dem Land kann mir erzählen, dass das nicht bewusst gemacht ist. Das ist ganz bewusst perfide so gemacht.
Also ich merke das ja. Also ich bin im Vorstand vom Montessori-Haus hier. Und meine kleine Tochter, die ist 7, die geht hier in die Montessori-Schule. Ich glaube jetzt nicht, für jedes Kind ist jedes Schulsystem das Ideale. Aber das ist ja im Grunde genommen das, was du gesagt hast. Man muss sich auch Kinder angucken und schauen, Stärken, Schwächen, was ist gut, was, weißt du, es nützt nichts. Ich bin kein großer Mathe-Leuchte, ja. Wenn du immer auf Mathe dann gedrückt wirst oder das Schulsystem, also, ich glaube, dass wir heutzutage ganz andere Kinder brauchen in diese Welt oder dass wir ganz andere Kinder in diese Welt schicken sollten, als das Schulsystem, was ich noch miterlebt habe. Dieses Auswendiglernen, was du richtig sagst und diese ganzen Sachen. Du brauchst heute starke, selbstbewusste Kinder. Ich bin sehr viel in Amerika. Weißt du, da kannst du jedem ein Mikrofon in die Hand drücken und der erzählt was. Die haben richtig coole Sachen. Warte mal kurz, jetzt ruft meine Frau an. So, Also da haben die ganz andere Fächer, da bauen die Häuser, da restaurieren die Autos und sowas. Ich kriege das da so mit. So wirklich so coole Sachen. Also wann machen wir denn endlich mal wieder in der Schule so richtig coole Sachen?
Ja, das verändert sich Stück für Stück. Ich war jetzt bei der Eröffnung im Live Hamburg Campus, wo die Familie Otto, also über eine Stiftung, die Holistic Foundation, eben dieses neue, selbst kreierte Schulsystem, offenes Lernen, lebenslanges Lernen aufgebaut haben. Also es gibt schon Veränderungen. Aber wir müssen auch die Bewertung rausnehmen. Stell dir mal vor, wir würden Erwachsene auch bewerten, nach ihrer Arbeit. Du kommst nach Hause nach Arbeitstag und dann wird erstmal bewertet, wie du gearbeitet hast. Was ist das für ein Schwachsinn? Warum willst du Kinder bewerten? Lass sie doch begeistert lernen. Die werden schon irgendwann auch Interessen haben und sich anstrengen für etwas. Aber wenn du jemanden drückst und bewertest, Menschen bewertest, der eine kann es gut, der andere kann es nicht so gut und wird genauso bewertet, ist doch absolut nicht konstruktiv. Also wir müssen die Bewertung und Zensuren rausnehmen. Bin ich fest von überzeugt. Das bringt gar nichts. Weil vor allen Dingen, du setzt ja den Maßstab, du setzt ja voraus, dass Menschen nicht motiviert sind, also vom Wesen her, etwas in der Welt zu verändern und beizutragen zu wollen. Das ist ja Blödsinn. Jeder Mensch möchte etwas darstellen, sein und für etwas gut sein und Anerkennung bekommen. Jeder. Dazu musst du keine Zensur geben. Das ist auch wieder völlig Quatsch. Also ich rede mich dann auch schnell in Rage, weil ich mir sage, da sind Menschen draußen, die von Bildung sprechen, aber gefühlt scheinbar nicht sehen, was in der Realität passiert. Ob man
Vor allen
auch
Dingen,
das.
das kriege ich ja mit, meine Tochter, meine Mittlere ist auf dem humanistischen Gymnasium. Weißt du, da sind Lehrer da, die seit 30 Jahren genau das Gleiche unterrichten. Da ist jedes Jahr die 9. Klasse, der Stoff ist vorgegeben. Da passiert nichts. Da ist nicht, dass die mal aus dem Fenster gucken und sehen, da draußen die Welt ist eine völlig andere. Also, es hat sich ja noch nie so schnell entwickelt, ich sag mal, die letzten 3 Jahre.
Das kommt noch
Was
dazu.
jetzt passiert, also die ganzen Jobs, auf die du gerade hinarbeitest, darum, dein Job, den du gelernt hast, Koch, Weltklasse, das wird es immer geben. Aber wenn meine Tochter wollte Juristin werden, das macht gar keinen Sinn mehr. Banken macht
Nicht mehr
keinen
so,
Sinn
ja.
mehr. Also es gibt so viele Jobs, die überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, wenn du da dich jetzt drauf fokussierst. Also darum, ich möchte, dass man starke, selbstbewusste Kinder ja, erzieht und dass die da draußen unterwegs sind. Ich habe hier noch mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir ganz wichtig sind, weil du bist da, glaube ich, dichter dran. Wo beginnt denn bei dir das Thema Mobbing? Also wo würdest du sagen, fängt's an?
Wenn man etwas tut, dauerhaft tut, was ein anderer nicht möchte. Man
Gibt es da,
unterdrückt Unterdrückung.
ja?
Kind, wenn man anfängt, jemanden zu unterdrücken.
Gibt es da so Warnmechanismen, die dass Eltern das vielleicht merken könnten, weil Kinder reden ja manchmal da auch nicht oder so, oder
Richtig.
sind.
Ja, das liegt, ja, super individuell tatsächlich. Also da gibt es einige Ansätze, aber das Ding ist, auch ein sehr selbstbewusstes Kind kann gemobbt werden. Aber die Sprache des Kindes können nur die Eltern verstehen. Erstmal, also die Hinweise. Ne? Der Lehrer auch, wenn der Lehrer nicht 30 Kinder hätte, dann könnte der Lehrer das auch schnell merken und den Eltern sagen. Tatsache ist, dass du, wenn du, also da gibt es kein Geheimnis, Gregor, wenn die Eltern hinhören und hinsehen und sich die Zeit nehmen, dann werden sie merken, dass es dem Kind nicht gut geht. Also jetzt zu sagen, woran könnten welcher, also ich verstehe die Frage, aber die Tatsache ist, wie welcher Elternteil nimmt sich die Zeit und hört auf Signale seines Kindes? Du kennst doch dein Kind. Du würdest doch sofort merken, wenn deine Tochter kommt und ihr geht's nicht gut. Das checkst du doch. Und dann sagst du, was ist los? Und dann redest du und merkst, ah, okay, da müssen wir was machen, da muss ich präsent sein. Du würdest doch dein Kind nicht alleine stehen lassen. Das ist doch ein eigentliches Interesse am Kind.
Wie bringst du Kindern bei, Grenzen zu setzen? Machst du das?
Ja. Auch sehr individuell, das ist ein langfristiges, das ist etwas, ein langfristiger Prozess. Weil dazu muss, zum Glück ich habe das Glück, dass die Lehrer, ich bin immer sehr gut gestellt mit den Lehrern. Das sind ja wie meine Kollegen sozusagen. Ne? Das ist immer, und im besten Fall habe ich immer ein halbes bis ganzes Jahr an einer Schule, wo ich die Klasse und den Lehrer begleite und auch ein Teil der Klasse bin. Und da ist es so, dass natürlich teilweise Sachen in den Unterricht einfließen und ich mit dem Lehrer Dinge bespreche, wo ich sage, guck mal, das können wir so zusammengestalten, das kannst du übernehmen. Also ich bin wir sind so, wir tauschen uns aus und man nimmt es an. Das heißt, der Lehrer in einer Klasse übernimmt Dinge, wo er merkt, boah, das macht für mich Sinn, das macht für die Klasse Sinn und ich kann es machen, ohne dass das Schulamt mir auf die Finger haut, weil ganz oft Lehrer gute, also viele Lehrer haben tolle Ideen, die sie aber nicht machen können, weil das Schulamt sagt oder die Vorgaben sagen, nee, darfst du nicht. Willst deinen Job verlieren, dann machst du, aber dann darfst du nicht. Das ist brutal, das ist total brutal. Und dann sind die natürlich dankbar, dass Externe kommen und das machen können und man das einfließen lässt. Und oft ist es zum Beispiel 10 Minuten Routine vor Unterrichtsbeginn. Eine musikalische Klasse singt immer vorm Unterricht. Ne? Die eine Klasse, die frühstückt zusammen einmal die Woche. Ganz krasses Ding. Banale Dinge sorgen ganz oft dafür, dass Veränderung beschleunigt wird. Gemeinsames Frühstück in der Klasse ist wie ein Medium teilweise, weil die Kinder plötzlich in einen ganz anderen State kommen, weil sie es zusammentun und nicht, der Unterricht beginnt, da gab es Konflikte, die sind dann Spannungen unter den Kindern, ja, und der Lehrer sagt, ey, zuhören, jetzt seid leise, Unterricht. Aber wenn der Lehrer sich selbst zutraut zu sagen, wir frühstücken jeden Tag oder alle 2 Tage oder einmal in der Woche zusammen, dann wird es auch weniger Konflikte geben, weil beim Zusammensein, gemeinsam am Tisch sein, jeder sieht, wir gehören zusammen, wir sehen es, wir frühstücken zusammen, wir machen etwas zusammen, sorgt dafür, dass Dinge angesprochen werden, der Lehrer kann sich Zeit nehmen und sieht, ah, da gibt es etwas auszusprechen, da streiten sich und schon wird es besser. So
Wie ist denn
geil.
das heutzutage in den Schulen? Also bei uns war das echt noch so, wir mussten aufstehen, wenn der Lehrer reingekommen ist und Guten Morgen, Herr Wangeruck, mussten wir sagen oder so. Ist es heute noch so, weil dieser
Ja und
Respekt geht
nein.
oft so flöten, oder? Also
Der
gibt es
Respekt
da
geht flöten.
welche?
Ja. Ja, es gibt immer noch, es gibt Menschen, die darauf pochen, gesiezt zu werden und nicht merken, dass die Kinder sie gar nicht mehr ernst nehmen. Die haben Angst teilweise, weil sie merken, dass so eine Hierarchie herrscht und also die Menschen, die auf sie pochen, unterdrücken Kinder. So oder so. Also ich weiß, ich hatte schon sehr viele Diskussionen. Jeder, der darauf pocht, gesiezt zu werden, unterdrückt Kinder. Das ist ein Fakt. Und da kann ich den
Ja.
Lehrer mögen und ich sage ihm, du unterdrückst deine Kinder. Weil du glaubst, dass du damit Unterschied schaffst. Machst du aber nicht.
Ja, ich glaube, die Distanz, weil bei uns hier, ich bin ja in Tirol, hier duzt sowieso jeder jeden. Also hier bist du auch mit dem Vorstand der Sparkasse per Du und auch mit dem Bürgermeister. Das gefällt mir ganz gut und ich habe im Robinson Club früher gearbeitet. Da duzt du sowieso jeden. Dann,
Spannend,
da
okay.
kriegst du sehr, sehr viel mit. Was ist denn bei Kindern wichtiger? Eigentlich diese mentale Stärke oder auch körperliche Stärke?
Da sind wir bei Aufgaben, Gregor. Du bist ja auch ein Typ, der sich ja damals wahrscheinlich durchgesetzt hat mit seinen Sachen. Und du bist
Ich
ein
bin zu
Typ.
spät eingeschult worden und zweite Klasse zurückgestellt worden, weil ich echt
Ich
doof
auch.
war.
Ich auch.
Ich war der Größte bei uns immer. Ich war, und
Krass.
ich war stark. Also ich bin nicht so groß wie du, ich bin 1,86, aber ich war damals immer groß.
Zweite Klasse habe ich auch zweimal gemacht.
Du weißt du, was das große Problem war? Ich habe eigentlich durch meine arrogante, vielleicht teilweise auch damals aggressive Art eigentlich nur davon abgelenkt, dass ich nicht gut lesen und schreiben kann. Also ich habe im Grunde meine Defizite ausgeglichen durch meine Art. Bei mir stand in der zweiten Klasse oben im Schultext auf dem Zeugnis drin, Gregor verbreitet durch seine Arroganz und Aggressivität Unsicherheit und bla 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 unter seinen Mitschülern.
Aber da kannst du mal sehen, wie Erwachsene argumentieren, anstatt zu sagen, hey, wir haben gesehen, dass Gregor eventuell vielleicht verunsichert ist und versucht, also man gar nicht das, ja, guck mal, man sieht nicht das Kind, sondern man sieht nur, ah, das passt nicht, das wird nicht, anstatt selber als Erwachsener einzustehen, okay, der braucht was. Das ist krass, aber Gregor, das macht jedes Kind. Kinder, die sehr intelligent sind, überspielen auch ihre Unsicherheit, die sie körperlich nicht haben. Das heißt, was ich gerade sagen wollte, es gibt Kinder, die sind körperlich stark und definieren sich natürlich darüber, was auch völlig okay ist. Und dann gibt es Kinder, die sind besonders kreativ oder besonders klug, also denken schnell. Und ich glaube, wenn man Kinder sieht in ihren Stärken, dann hören sie auch auf, Schwächen zu überspielen und sagen, ein Kind zum Beispiel, was sehr schnell denken kann, würde dann zu dir kommen und sagen, hey Gregor, du bist viel stärker als ich, könntest du mir dabei helfen? Und du könntest sagen, und du anerkennend, weil du Anerkennung bekommst, weil jeder sieht, du bist in etwas gut, du kannst sagen, ey, lieber Thomas, kannst du mir helfen, weil ich verstehe den Text nicht oder so. Das heißt, dass Kinder schon lernen, dass Anerkennung etwas Geiles ist. Boah, ich fühle mich gut in der Klasse, weil die wissen alle, ich bin besonders dies. Ich bin besonders, weil ich ein Teil der Klasse bin. Du bist nicht besonders, weil nur du der Geilste bist, sondern weil der Raum da aus Menschen besteht, die alle das Ganze zu etwas, das man sich gegenseitig hat, das ist besonders. Und wenn Erwachsene das vorleben würden, sagen, hey, das ist der Onkel, guck mal, Onkel kann dir immer dabei helfen, deine Mama, die kann dir immer da, und ich helfe dir immer dabei. Man anerkennt die Fähigkeit eines anderen Menschen. Und die Eltern erkennen an, dass der Lehrer zum Beispiel besonders so ist. Wenn die Kinder sehen, wie die Eltern den Lehrer anerkennen, dann hast du noch ein ganz anderes Umfeld. Dann sind ja die Kinder schon von Natur aus respektvoll mit dem Lehrer, weil sie sagen, ja, unser Lehrer, das sind Freunde unserer Eltern. Wen muss ich das erklären?
Naja, ich finde es auch schwierig, weißt du, alleine, warum muss das alles so schwer gemacht werden, um Lehrer zu werden? Weißt du,
Ja,
jetzt ist zum Beispiel so, guck mal, ich gehe da jetzt mal, wahrscheinlich hast du auch Realschulabschluss oder Hauptschule, egal was auch immer, zumindest wahrscheinlich hast du kein Abi gemacht, oder?
das ist korrekt. Ich habe kein Abi gemacht.
So, ich hab einen schlechten Realschulabschluss, so. Aber ich bin hier trotzdem sehr viel an der FH Kufstein und ich bin auch Dozent da in München und sowas alles, weil was spricht denn dagegen, dass du Lehrer wirst? Du bist ja praktisch Lehrer jetzt, aber du könntest ja nicht jetzt dort fest angestellt werden und eine Klasse übernehmen in einem Fach, keine Ahnung, Sport und Psychologie oder sowas alles. Und das finde ich auch schlecht. Wir brauchen nicht mehr jemanden, der unbedingt auf Lehramt studiert hat, weil das sind auch spezielle Menschen. Weißt du, wer studiert heutzutage oft auf Lehramt? Das sind viele, ich habe hier selber welche, die sagen, ja, ist doch geil, bist verbeamtet und hast viel Urlaub. Das sind dann Argumente, weshalb die Lehrer werden wollen, weil sie sagen, ja, wo habe ich am meisten, wo kriege ich praktisch 3 Monate Urlaub im Jahr? Und hab auch noch ein gutes Gehalt und sowas. Das ist ja nicht die Passion, dass du
Motivation.
sagst, ich will dorthin gehen, weil ich hab so Bock drauf, die nächste Generation zu prägen. Also,
Total.
vielleicht sollten wir da auch ein bisschen gucken, dass man als Quereinsteiger in Schulen kommt.
Passiert ja, die sind ja angewiesen darauf, dass es Quereinsteiger gibt. Und ganz viele Lehrer sagen ja, ey, teilweise bringt das so geilen frischen Wind rein, weil das so berufserfahrene Menschen sind mit anderen Menschen, dass sie natürlich anders mit den Kollegen und anders mit den Kindern umgehen.
Jetzt habe ich noch eine schöne Frage an dich und die hoffst, musst du meiner Frau beantworten, weil ich habe jedes Mal mit ihr den Streit. Für mich ist Langeweile was richtig Geiles. Ja, also ich liebe Langeweile und ich wünsche es mir auch für meine Tochter, für die Kleine. Und für meine Frau ist Langeweile der Tod. Also nein, und wir müssen die beschäftigen und die muss dies und das und sie darf dies und also der ganze Tag muss durchgetaktet sein. Wie siehst
Naja,
du
schwierig, ja.
Langeweile für Kinder?
Sehr förderlich. Notwendig, weil der Moment, in dem Langeweile entsteht, öffnet dir einen Raum für neue Möglichkeiten und für die Tatsache, dass du dich mit dir selber beschäftigen musst. Das heißt, man muss es ja nicht Langeweile nennen. Man kann es ja auch der Raum der Leere nennen, ja. Aber natürlich, wenn du ein Kind dauerhaft beschäftigst, dann wird dein Kind nicht selbstständig, sondern ein Kind wird immer, wenn du mal einen ruhigen Moment brauchst und sagst, ich lese jetzt mal eine halbe Stunde mein Buch, dann wird dein Kind kommen und sagen, ja, aber was machen wir jetzt? Mach bitte was mit mir zusammen. Das Kind versteht ja nicht, dass plötzlich für ihn kein Plan mehr gemacht wird. Das kann dir natürlich hart auf die Füße fallen, wenn dein Kind nicht auch weiß, ey, wenn jetzt mal nichts passiert, dann ist okay, dann beschäftige ich mich mit meinem Buch oder ich
Ins Zimmer, was auch
Schäl
immer.
mir, schäl mir einen Apfel oder gucke aus dem Fenster. Also die Tatsache, dass es völlig okay ist, wenn nichts passiert und meine innere Ruhe, ja, damit einfach nur gepflegt wird, anstatt Unruhe entsteht, das ist natürlich krass, ne? Also wenn du unruhig wirst in einem Moment, wo Ruhe entstehen könnte, dann ist doof. Kann dann natürlich Stress werden, ne? Ja.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die muss ich immer bei mir stellen, weil es heißt ja Real Hope Talk und Real
Schon
ist so ein
gern.
bisschen für Real Estate, wie du weißt. Ich muss das, ich weiß, dass das ist für dich nicht das Richtige, das so auszudrücken, aber ich mache es trotzdem. Wenn jetzt mal Geld keine Rolle spielen würde und du könntest dir deine Traumimmobilie, dein Traumhaus bauen, egal
Aha.
wo, egal wie, wie
Ja.
soll das Ding aussehen? Worauf hättest du so richtig Bock?
Auf großes Land in italienischen Toskana oder Bergland, also so in der Bergregion, mit Zypressen, die den Weg schmücken und dann mit einer alten landwirtschaftlichen italienischen Villa sozusagen, die man so kennt, wo so Familien mehrere Generationen gelebt haben, ausgebaut mit großen Fenstern, sehr grün gepflegten Garten mit Schattenplätzen und ein riesengroßes Greenhouse, also ein Haus, eine Gärtnerei, ein Gewächshaus mit riesigen Kakteen drin, weil ich züchte selbst Kakteen. Und
Geil.
inmitten dieses Greenhouse würde ein Sofa stehen und eine schöne Kaffeemaschine, also ein schöner Kaffeevollautomat oder Siebträgermaschine, meine ich, wo man noch schön handwerklich Kaffee machen kann und halt Gespräche führen könnte. Das wäre meine Traumimmobilie.
Brauchst du einen Pool?
Nö, brauche ich nicht.
Bist du nicht so Wassermensch?
Nö, ist nicht so mein Ideal. Ich brauch's nicht. Also.
Wie ist es so mit diesem ich liebe diese Freiplatz-Sportgeschichten, diese, wo du so Klimmzug, weißt du, du weißt, was ich meine, wo du so
Kann ich
alles,
ja so,
diese
Calisthenics Plätze.
Outdoor-Dinger, sowas.
Ja, sowas
Magst du
ist cool.
sowas?
Ja, sowas ist cool. So eine Trainingsmöglichkeiten, Klimmzugstangen und so weiter, ja. Aber du Pool sagst, ich habe letztens einen Naturpool gesehen, also ein künstlich angelegter, der aussieht wie ein Teich, ne, so ein See. Aber so einen geilen See vielleicht, um die direkt am irgendwo zu haben, wo man dann so im Winter auch reingehen kann und im Sommer, das ist schon nicht verkehrt. Aber so Pool, so künstlich, so, das ist, da mache ich gar keinen, bin ich überhaupt nicht
Alter, ich
affin
glaube,
für.
da musst du doch vielleicht irgendwann in meine Richtung ziehen. Das wird sich dann auch positiv auf meine Fitness auswirken. Gerade heute Morgen kam mich ein Kumpel besuchen, gerade heute Morgen hier schnell bei mir im Büro. Er sagt, ah du, ich komme gerade vom Schwarzsee, ich war heute Morgen schon eine Runde schwimmen. Das haben wir ja
Geil.
hier direkt, lauter Seen hier bei uns um die
Das
Ecke. Ich wohne ja
stimmt.
mitten in
Ey,
den
ich mag die
Bergen.
Gegend.
Das wäre.
Ey, ich mag die Gegend total. Ich habe da auch eine bekannte, viele Leute, die ich sehr mag. Also das können wir gerne festhalten, dass ich gerne mal vorbeikomme und ich kann dir coole Sachen zeigen, die du auf jeden Fall übernehmen kannst für dein Training. Definitiv.
Ich möchte mal, ich sehe das immer gerade, ich habe so ein, bin plötzlich, weiß ja, man ist ja ratzfatz in so einem Algorithmus, dass du so diese 10 Übungen machst, diesen Dead Man Swing irgendwie und diese, da gibt es irgendwie so eine 10er-Kombination, die
Ja,
dauert
ich
eigentlich
weiß.
nur so 9 Minuten oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, ich muss damit, werde ich jetzt mal anfangen.
Aber
Ich möchte wir kommen jetzt langsam so dem Ende entgegen, aber was ich noch ganz, ganz wichtig finde, was sagst denn du dazu? Viele Eltern versuchen ja auch immer irgendwie so der beste Freund des Kindes zu sein. Ja. Wie siehst denn du das eigentlich? Also, genau, doch. So, möchtest du der beste Freund deiner Tochter sein?
Naja, anders. Also kann ich nicht sein, weil ich bin ihr Vater. Und als Vater habe ich ein sehr gutes, im besten Fall eine sehr gute Beziehung zu meiner Tochter. Aber ich kann keine Freundschaft zu jemandem pflegen, der meine, also, warte mal kurz. Entschuldigung. Ich denke,
Gesundheit.
dass Freundschaft außerhalb der väterlichen Beziehung liegt. Freundschaft kannst du mit Menschen haben, die du selbst kennenlernst und in deine Familie etablierst. Aber ich pflege eine sehr, sehr vertrauensvolle, starke Beziehung zu meiner Tochter und sie weiß, sie kann alles mit mir machen, wie mit Freunden. Ja? Aber ich werde nicht ihr bester Freund sein, weil ich stehe als Vater über darüber. Also wenn man das jetzt mal sein nimmt, ne, ich habe eine Aufgabe, ich habe sie ja groß, ich habe ihre Windeln gewechselt, ich bin ihr Vater, ich bin immer da, wenn sie Probleme hat mit Freunden oder so. Aber als Vater bin ich der Ruhepol, der Ort der Sicherheit, der Erinnerung, der des Zuhauses, ne? Und damit habe ich eine viel größere Aufgabe als der beste Freund.
Ich habe jetzt die Abschlussfragen. Ich habe hier, ja, weiß ich, habe hier so ganz brav mein Zettelchen so. Was möchtest du in 10 Jahren erreicht haben?
Witzig, habe ich vorgestern erst beantwortet. Aber da kam ich erst drauf. Hätte ich dir vor 2 Wochen gar nicht so klar sagen können.
Okay.
Ich möchte nicht, also in 10 Jahren möchte ich sagen, mit einem Satz kann ich das beantworten. Jetzt habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte und wo ich wirken wollte. Ich bin jetzt 50 und es fühlt sich nicht so an, als wenn ich aufhören möchte. Ich möchte einfach die innere Ruhe haben, Gelassenheit haben, dass ich einen Haken dran gesetzt habe bei den Dingen, die ich mal schaffen wollte. Und ich kann jetzt Vollgas geben, weiterhin einfach genießen, was ich mache, ohne dieses, da möchte ich noch hin. Weil ich glaube, es ist auch so eine innere Einstellung, die ich habe, aber das möchte ich in 10 Jahren. Und dann mit einer Zigarre, ich rauche nicht, ich trinke auch nicht, aber in dem Moment möchte ich metaphorisch eine Zigarre haben. Ich habe auch schon mal eine Zigarre gezogen, natürlich, aber und mit den Menschen zusammensitzen und genau darauf anstoßen und sagen: Leute, wir müssen noch nicht darüber nachdenken, aufzuhören, aber es ist geil, dass wir hier sind.
Hast du mal geraucht? Oder hast du mal
Nein.
auch getrunken oder so? Oder hast du einfach
Nein.
auch mal Party gemacht oder nie?
Nein. Nee, also ich habe mal Alkohol getrunken, so an einem Tag, mal, aber ist mir nicht bekommen. Aber ich habe sonst nie eine Phase lang Alkohol getrunken, länger oder geraucht, nein. Oder irgendwas anderes.
In 10 Jahren ist deine Tochter ja auch 10 Jahre alt. Was möchtest du ihr da mitgeben? Also dann ist sie ja praktisch 19. Was möchtest du ihr da
8, ja.
mitgeben? Oder 18?
Ja, ich hoffe, dass ich ihr da bis dahin diese Selbstständigkeit mitgegeben habe, für sich selbst einzustehen, das zu machen, auf was sie Lust hat. Und ja, und im besten Fall, dass man trotzdem mit der Familie etwas teilt, ne? Dass man nicht alleine loszieht, sondern man vielleicht auch Dinge hat, die mit der Familie aktiv zu tun hat, ne?
Gibt es was, was du selbst noch lernen möchtest?
Ja, ich würde gern mein Englisch und mein Russisch fließend können. Und ich würde gerne im NLP nochmal stärker mich aufstellen. Und ich würde gerne im Kampfsport vielleicht doch noch in irgendeiner Sportart doch nochmal einmal so gut sein, dass ich sage, da bin ich Meister.
Was ist NLP?
Neurolinguistisches Programmieren, das ist eine psychologische, das, was Tony Robbins macht.
Ah, okay. Sehr gut,
Viel
sehr
mit
gut.
Sprache, genau.
Was bedeutet für dich ein gelungenes Leben?
Das hatte ich jetzt schon, würde ich sagen. Ich glaube, einfach ein gelungenes Leben ist für mich, dass man dem Gefol der inneren Stimme gefolgt ist und sich nicht sich so wenig wie möglich abgelenkt hat mit anderen Sachen. Das ist für mich ein gelungenes Leben.
Jetzt kommt meine schönste und Schlussfrage. Wenn deine Tochter in 20 Jahren diesen Podcast hört von uns beiden, was möchtest du ihr jetzt noch auf den Weg geben oder jetzt noch sagen?
Dass ich es schön finde, ihr Vater zu sein. Dass es für
Das ist
mich
gut.
der größte, schönste Titel war, den ich je hätte bekommen können.
Finde ich mega. Du, wir haben noch das allerletzte, was wir zusammen jetzt haben. Ich habe ja noch eine eigene Musiksparte praktisch bei Spotify, wo wir immer unseren Gästen sagen, hey, komm, hau mal dein Lieblingslied rein oder deinen absoluten Evergreen. Hast du ein Lied,
Schön.
was du gern da noch reinsetzen möchtest?
Gerne. Also Musik ist echt was Schönes, bewegt sehr emotional. Und es gibt eins, was hier vielleicht passt. Es gibt ein Lied, das kennst du, No Easy Way Out. Das ist von Rocky IV, wo Apollo stirbt.
Ja.
Und das ist ein krasses Lied. Das bewegt mich sehr. Also seit damals höre ich immer gerne. Das ist für mich ein Evergreen. Das würde ich reinpacken. Und dann gibt es noch I'm Waiting for You. Finde ich auch sehr schön. Aber No Easy Way Out wäre mein Titel.
Dann setzen wir das auf jeden Fall mit rein. Und ganz im Ernst, wir haben, ich mache ja, ich unterstütze Kinderlachen. Das ist so eine,
Kenne ich. Du
genau,
meinst hier
Kinderlachen.
in Berlin die für das Ding, oder?
Die Kinderlachen kommt aus Dortmund,
Ah, okay, dann
macht
habe ich es.
sehr
Okay.
viel. Die machen sowas, jedem Kind sein Bett. Es gibt zum Beispiel immer noch wahnsinnig viele Kinder, die kein eigenes Bett haben. Die organisieren Charity-Veranstaltungen und alles. Mit denen mache ich jedes Jahr hier in Kitzbühel eine Kinderlachen-Gala. Und wo wir das Geld, was wir dort einnehmen, dann halt wirklich für guten Zweck für Kinder zur Verfügung stellen. Und das ist dieses Jahr am 28.11. Und wenn du Lust und Zeit hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier rüberkommst
Sehr gerne,
und mal bei der
definitiv.
Kinderlachen-Gala dabei bist. Und vielleicht, dass du auch generell mal, ich finde das wirklich ein super spannendes Thema und vor allem auch ein wichtiges Thema, dass man mal gucken kann, weißt du, jetzt bist du ja zwar im Berliner Raum recht aktiv, aber das hilft ja nichts, du musst halt mal hierher kommen.
Ach so, nee, ich bin auch da schon gewesen. Ich bin gar nicht nur in Berlin. Ich bin
Ja.
tatsächlich auch in anderen Räumen ab und zu, das plane ich. Ich würde gerne also wenn wir jetzt fertig sind, dir gerne noch was erzählen, was
Gern.
Persönliches. Und bin sehr gespannt, was du davon hältst, weil ich habe gerade den Impuls bekommen, nachdem du das jetzt erzählt hast, habe ich den Impuls bekommen, dass es das eventuell etwas mit dir macht. Ja.
So, jetzt kommt Sabi wieder rein und ich sage danke für deine Zeit.
Danke
Und jetzt
dir für die
musst du noch
Bühne.
kurz ein bisschen drin bleiben.